guck mal hier, das ist interessant. Wusstest du, dass eigentlich alle Vögel, die so heute leben, dass das die lebenden Verwandten der Dinos sind? Also
der was, der Dinos?
Ja, die haben sich verändert, klar, Vögel, aber es sind immer noch Dinosaurier.
Ach, hör auf. Ja, wie kommst du denn jetzt
nicht
darauf?
So der Alligator oder sonst was. Ah ja, hier gerade, ich habe hier das Buch von der Mai Thi Nguyen Kim und Marie Heimberg. Sind Dinos wirklich alle tot? Das ist ganz spannend. Da gibt's eine ganze Reihe. Da gibt's hier bei, Moment mal, die Reihe heißt Bibi Biber hat da mal eine Frage.
Hast du gestottert oder heißt es wirklich so?
Bibi Biber heißt wirklich so. Ja, also wahrscheinlich Bibi und Biber. Ja, aber es ist ein Wort geschrieben. Und warum leuchten Sterne ist noch ein anderes. Da erfährst du zum Beispiel, warum Teilchen im Universum tanzen und wir alle Sternenstaub sind. Du, das ist selbst für so einer, der jetzt, sage ich mal, chemisch und biologisch nicht so drauf ist wie du. Selbst ich kapiere das. Das ist gar nicht schlecht.
Das ist ja interessant. Sag mal, wollen wir da nicht mal jemanden fragen, wie es zu den Büchern gekommen ist? Das wäre doch mal schön.
Ah ja, mal gucken mal. Vielleicht die Frau Doktor ist ja quasi... ist ja Kollegin, könnten wir sagen.
Fast.
Ja.
Wollen wir sie mal anrufen?
Die rufen wir mal an.
Na, die Nummer habe ich sowieso hier in der Kartei.
Ach, wunderbar.
Ja, hallo?
Hallo, hier ist der Ralf Schweikart von der Kinderbuchpraxis.
Und der hallo, Stefan Auk. Hallo, grüß dich, Mai.
Hallo,
schön,
Stefan,
dass wir dich ans Telefon gekriegt haben. Nämlich, wir haben ganz viele Fragen. Wir haben nämlich gerade die beiden Bände vor uns. Bibi Biber hat da mal eine Frage. Also so heißt die Reihe. Und warum leuchten Sterne und sind Dinos wirklich alle tot?
Und Stefan hat gerade schon erklärt, dass die Vögel die nächsten Nachfahren der Dinosaurier sind und nicht die Krokodile.
Und das wusste ich nicht.
Nein,
ja, cool, ja.
Das wusste ich nicht. Ich habe was gelernt und nicht nur das, sondern du machst das ganz schön oder ihr macht das ziemlich, ziemlich anschaulich. Also, dass man so mit ganz vielen Bildern und Vergleichen das sehr gut nachvollziehen kann. Und ja, wir wollten mal fragen, es gibt ja eine ganze Reihe jetzt auch noch mit anderen Themen. Jetzt kommen, glaube ich, noch zwei weitere Bände auf den Markt. Und wie ihr auf die Idee gekommen seid, das so auf diese Art zu machen. Also du machst das ja nicht alleine, sondern mit der Marie Heimberg.
Ja, als Sachbuch für Kinder vor allem, für jüngere Kinder ist ja der Anspruch.
Genau. Bibi Biber, da meine Frage ist eine, ja, ich sag mal, Sachbilderbuchreihe für Kinder ab 7. Aber ich würde lieber sagen für Menschen ab 7, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass auch viele erwachsene Menschen einiges nicht wissen oder dann noch Aha-Momente erleben.
Ja, Stefan hat ja schon was gesagt.
Wie du gerade auch schon gesagt hast.
Ja, ich
freut mich sehr zu hören. Das ist auch meine Erfahrung. Und nach dem Warum leuchten Sterne und sind Dinos wirklich alle tot, sind wir, Marie und ich, jetzt gerade, während wir sprechen, schon ganz fleißig am Arbeiten für den dritten Band, der die Frage, die Bibi Biber uns darstellt, ist, welche Farben hat der Regenbogen? Und wir hoffen, dass es dann in Zukunft noch sehr viel weitergeht. Die Idee zu Bibi Biber, da meine Frage, kam durch Marie Meinberg. Also Marie und ich sind schon lange befreundet. Und Marie rief mich eines Tages an, während sie sehr biberartig gerade dabei war, eine Terrasse zu bauen an einem schönen See und über unsere Welt nachgedacht hat oder über uns Menschen, die sie sehr liebt, die wir sehr lieben, und hatte diese Idee für eine Sachbilderbuchreihe, wo wir zwei uns verbünden, Marie und ich, und Wissenschaft und Menschlichkeit zusammenbringen.
Also am See ist sozusagen der Biber als Figur entstanden.
Beim Bau einer Holzterrasse, natürlich. Ja, also
oder hat sie da Biber gesehen, die auch irgendwie Dämme gebaut haben in der Nähe am See? Kann ja passieren.
Sie hat an dem Moment, wo sie Idee hatte, glaube ich, keinen Biber gesehen.
Ah, okay.
Ja, aber
Holz und Biber,
aber
es gibt
Maries
ja so
Gehirn ist auch ein sehr besonderes, das auf viele ungewöhnliche Gedanken kommt.
Okay.
Und ich weiß auch, sie hat mir zuerst mal eine Nachricht vorab geschickt und hat gesagt, Mai, ich weiß, du hast eigentlich keine Zeit, aber ich habe voll die gute Idee, die wir zwei zusammen umsetzen sollten. Und ich habe ihr dann zurückgeschrieben, Marie, also wenn du mit mir über Ideen sprechen willst, können wir immer gern telefonieren, aber ja, du hast schon recht, also wahrscheinlich werde ich absagen müssen. Und ich habe noch im Telefonat nach weiß ich nicht, 3 Minuten zugesagt, weil ich gesagt habe, ja, das müssen wir unbedingt machen. Das müssen wir unbedingt machen.
Ja, das wäre jetzt auch eine Frage gewesen.
Ich freue mich jetzt, dass es jetzt so gekommen ist, ja.
Also ist ja eigentlich das Stichwort, eigentlich keine Zeit.
Ja, weil wenn man sich so anguckt, was so in dem Tätigkeitsfeld steht, von sowieso Bücher für Erwachsene oder Sachbücher schreiben, Fernsehen machen, Social Media machen, viel YouTube machen, Instagram machen, da fragt man sich schon, wo passt denn da noch Zeit rein? So ein Buchprojekt ist ja auch nichts, was man mal am Tag zwischen 15 und 16 Uhr einschiebt, sondern das ist ja auch sehr umfangreich. Das ist Recherche, das ist Schreiben, das ist dann Nacharbeiten, bis so ein Buch fertig ist. Also das muss man ja wirklich auch wollen und in seinen Zeitplan einpacken, vor allem wenn man einen so vollen hat, wie es scheint bei dir.
Ja, es scheint leider nicht nur so.
Es ist
tatsächlich so. Also erstens, der Anruf ist jetzt auch schon über 3 Jahre her. Also wir arbeiten schon 3 Jahre an Bibi Bieber. Also jedem Anfang wohnt ja viel Arbeit inne. Das wird jetzt nicht jedes Mal so lange dauern. Und das dritte Buch, das ging jetzt viel schneller. Und das zweite und wichtigere ist, dass man immer Banden bildet. Ja? Also so wie wir mit unserer Bibi Bieber Bande. Dann kann ich immer alles alleine machen. Und Marie sagt auch gerne, wir müssen anfangen, uns andere Geschichten zu erzählen. Nicht immer diese klassischen Helden oder manchmal auch Heldinnengeschichten, die, ja, wo irgendjemand alleine sich durchkämpft, durch all, alles auf sich alleine nimmt, und das ist erstens gar nicht realistisch, und selbst wenn man sowas schafft, dann ist das auch nicht gesund. Und deswegen haben wir zusammengetan, nicht nur damit wir unsere Gehirne verbinden, sondern auch, weil jetzt in meinen Augen wirklich eine ganz andere Art von Sachbuch entstanden ist, so wie ich es auch noch nie, also ich es bisher auch nicht kenne, und wo ich mich schon richtig freue, wenn meine Kinder alt genug sind, dass dann es Bibi Bieber für sie gibt. Weil es ist jetzt nicht dieses klassische, ich schreibe jetzt einen Text über Chemie und Marie hat dann lustige Bilder dazu im Kopf und illustriert das dann, sondern es ist wirklich eine ganz, ganz enge, verwobene Zusammenarbeit, wo ich zum Beispiel Marie erkläre, warum ich das Periodensystem so toll finde. Dabei entstehen in ihrem Kopf natürlich ganz viele tolle Bilder, aber sie schreibt das dann auf. Ja, sie schreibt dann auf, wie sie das in ihrem Künstlerkopf und aus ihrem Künstlerherz quasi sieht. Und das ist dann die Basis. Ne? Also, und das finde ich was ganz Besonderes, wo ich mich auch immer wieder neu in meine Chemie verliebe. Also wo ich nicht nur Marie sage, das ist so toll, ich liebe das Periodensystem und du wirst es auch so lieben. Erstens, das passiert dann auch, also ich kann sie immer anstecken, aber ich verliebe mich auch wirklich neu, wenn ich dann, ich bin dann auch ganz, ganz gespannt auf den Text von Marie, wie sie das dann aus ihren Augen, aus ihrer Welt sieht. Also das ist wirklich in so vieler Hinsicht ein Win-Win-Win, dass wir uns da zusammengetan haben. Also nicht nur, dass ich überhaupt auch die Kapazität habe, dank Marie, das jetzt auch noch zu machen, sondern weil wirklich diese Verschmelzung von Wissenschaft, aber auch Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften, Kulturwissenschaften mit dieser Kunst und auch Musik in den Hörbüchern auch wirklich bei uns gelebt wird, ne? Dass wir es nicht nur so zusammenpatschen, sondern das verschmilzt auch schon in der Zusammenarbeit.
Also wirklich so ein organisches Entwickeln von Text und Bild und ein gemeinsames Abgleichen, gucken, oh, ich habe es jetzt nochmal neu verstanden, so wie du das jetzt umgesetzt hast von dem, was ich dir erzählt habe.
Ja, und da passieren natürlich auch witzige Sachen, ne? Weil manche sagen, also dann, wir haben auch die lustigsten Diskussionen, wie ich habe zum Beispiel, da ging es darum, dass Temperatur, also Wärme und Kälte, nichts anderes ist als die Bewegung von Teilchen, also Moleküle, Atome, die können wir nicht sehen, die können wir die ganze Zeit spüren, zum Beispiel in Form von Temperatur. Und Marie, was macht ihr Gehirn daraus? Dann hat sie direkt so ein Bild von einer Badewanne im Kopf und dass man quasi die Geschwindigkeit der Teilchen mit seinem Popo sozusagen messen kann, indem man seinen Popo langsam ins Badewasser eintaucht und schaut, ist es noch viel zu heiß oder geht's, und hat das dann Popometer genannt. Und dann komme ich und sage so, ja, warte mal, Popometer, also wissenschaftlich korrekt, wäre ein Popometer ein Gerät, das Popos misst und nicht Popos die Temperatur messen. Und dann sagt Marie, ja, aber das ist doch kein Problem. Dann nehmen wir das zur Gelegenheit, dass wir das Bibi Bieber auch nochmal sagen. Also genau genommen müssten das, ne, so und so. Aber wir nennen das jetzt hier zum Spaß an der Freude trotzdem Popometer. Und das hat auch, wir haben das am Anfang noch Testlesekindern gegeben. Und die waren auch ein großer Fan von einem Popometer. Siehst du, und bei mir wäre das Popometer wär halt gar nicht wäre gar rausgeflogen, ja, weil das ja nicht korrekt ist.
Aber ihr überarbeitet sozusagen dann nochmal gemeinsam den ersten Entwurf, den Marie hat, und du bist auch für die wissenschaftliche Korrektheit sozusagen verantwortlich.
Ja, wir arbeiten noch relativ lange an dem Text, manchmal an einzelnen Passagen auch immer und immer wieder, weil dieses Runterbrechen für alle Menschen ab 7 in den Themen, die wir uns da vorgenommen haben, sicherlich auch eine Herausforderung ist. Denn je kürzer und einfacher man etwas erklären möchte, desto, ja, ich finde erstmal, desto besser muss man es verstanden haben, damit man auch genau weiß, was kann ich weglassen, dass es in der Kürze dann immer noch richtig ist. Und die Themen, die wir behandeln, sind sehr komplex. Also es ist nicht nur, wir wollen ja bewusst keine kurzen Antworten geben, weil wir den Kindern das zutrauen. Also die fragen ja nicht umsonst immer wieder weiter, 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 warum und warum und warum. Die möchten es ja auch ganz genau wissen. Aber das bedeutet auch, dass wir ja teilweise zusammengenommen dann über Wochen immer wieder einzelne Textpassagen nochmal nehmen und umdrehen und gucken, bis wir dann ganz zufrieden sind. Und selbst jetzt, wir sind jetzt ja schon in der zweiten Auflage dieser Bände. Für die zweite Auflage haben wir wieder ganz viele Sachen gefunden und angepasst. Aber so, ich kenne es nicht anders. So ist das eben, wenn man sich mit Wissenschaft auseinandersetzt. Man findet immer wieder Verbesserungsmöglichkeiten.
Jetzt gibt es ja nicht nur die Bücher, sondern es gibt es auch als Hörbuch und es gibt auch noch die Dino-Lieder und die Sterne-Lieder. Das ist ja nochmal, also wenn man denkt, oh, jetzt hat man sich die Zeit schon für die Bücher geschnappt und genommen und dann gibt es ja nochmal obendrauf, ob das jetzt das Sahnehäubchen ist oder wie wichtig das ist oder ob das gleich daneben berechtigt daneben stellt. Jetzt gibt es auch noch sozusagen das Album zum Buch. Ja, sozusagen.
Genau, die Lieder sind so gut, dass wir dachten, die müssen auch nochmal released werden. Naja, also wenn man diese Bücher, also die Buchbücher in der Hand hat, dann merkt man schon, dass da sehr viel von diesen wundervollen Bildern von Marie lebt. Und wir haben uns dann schon auch Gedanken gemacht. Also am Anfang dachten wir so, kriegen wir es überhaupt hin, ein gutes Hörbuch zu machen? Denn was halt nicht so unser Ding ist, ist einfach das Buch zu nehmen, das vorzulesen und dann die Bilder zum Beispiel zu beschreiben oder so ein bisschen anzupassen. Sondern unser Anspruch wäre dann schon, dass jemand, der ja zum Beispiel auch nicht lesen oder einfach nicht sehen kann, sich dasselbe Bibiba-Erlebnis hat. Und dann war irgendwie Musik einerseits sehr naheliegend, haben wir beide so gesagt, ja klar, das muss dann Musik sein. Musik kann das vermitteln, was die Bilder sonst können. Aber ist natürlich sehr aufwendig. Und da ist es auch unser großes Glück, dass Marie ja letztendlich, es gibt kein so gutes Wort, das dann zu ihr passt, letztlich, ein Wunderkind ist, die nicht nur toll schreiben und zeichnen kann, sondern auch wirklich Musikerin ist, auch schon vorher war, und hat sich dann mit so einer kleinen Berliner Musikcrew in so einem Keller in Kreuzberg eingeschlossen und hat dann dazu noch Lieder geschrieben. Und dazu bin ich ihr als Mutter einfach sehr dankbar, weil ich sehr unter Kindermusik leide. Also meine große Tochter ist 4 und es ist wirklich einerseits, es ist so, so süß, wenn sie da mitsingt, und das führt dann auch dazu, dass das immer wieder verstärkt wird, dass man die Lieder auch immer wieder vorspielt, weil es ist ja immer süß. Und andererseits rege ich mich auch so drüber auf, weil das ist, für mich ist das ganz parallel zu Wissenschaft, wo ich denke, ach, traut doch den Kindern mehr zu. Muss das denn wirklich so, also musikalisch schlecht sein? Ich bin auch musikalisch, also ich hatte zum Beispiel damals Musik im Abi und habe sehr, sehr lange Klavier und Geige auch im Orchester und so gespielt, also deswegen.
Du leidest dann richtig.
Ich leide dann richtig, so, das sind doch Kinder, die sind doch nicht dumm, mach doch den nicht. Und es gibt natürlich noch andere, die sich extra Mühe geben und gute Kindermusik machen. Und ich dachte, wenn wir schon Hörbücher mit Musik machen, dann muss das auch gut sein. Und ich liebe die Lieder. Ich bin da sehr, sehr froh, dass wir das gemacht haben. Und wir hören die jetzt auch so. Und meine 4-jährige Tochter ist auch großer Fan.
Also hat man sich dann links hingestellt, das sind Lieder, so möchten wir es nicht. Also die kennen wir alle schon, weil die Kinder die jeden Tag 10-mal hören und dann irgendwann dann doch so eine gewisse Übersättigung, gerade bei Eltern, eintritt und so nicht, sondern anders.
Ja, also es ist natürlich immer nie ein verkehrten Negativbeispiel zu haben, um sich abzugleichen, aber ja, also ich glaube, am kreativsten ist es, wenn man sich möglichst wenig, also Vorbilder positiv wie negativ vornimmt, sondern eher so sich vor aus dem Leben her denkt. Also am tollsten ist es, wenn BBB bei etwas ist, das ja, Menschen jeden Alters, Familien oder Freunde zusammen erleben können. Das war jetzt das Feedback, das wir schon vor dem Verkauf von den Testlesekindern hatten, von den Kindern selbst, aber auch von den Eltern oder großen Geschwistern oder so, die das dann gelesen haben, wo es wirklich das, glaube ich, passiert ist, was wir uns gewünscht haben, nämlich, dass die Erwachsenen auch staunen, dass wenn man das Buch mal zugemacht hat, dass darüber weiter geredet wird, dass interessante Diskussionen entstehen, ne, dass man das Hörbuch oder die Lieder zusammen hört und zusammen abrockt, ja, dass es etwas Gemeinsames ist. Ich kenne das ja als Mutter selbst, dass man ist ja natürlich auch sehr aufopferungsvoll und bringt das Kind dann zu irgendeinem Kinderkonzert oder geht da und dahin. Und oft ist es so, entweder ist es für die Erwachsenen toll oder für die Kinder. Und es gibt ganz wenig, was halt für beide toll ist. Ich finde auch, Disney und Pixar machen das ja auch ganz gut, dass in den Filmen dann auch so Witze eingebaut sind, die für die Erwachsenen sind, die Kinder aber auch entweder gar nicht wahrnehmen oder die dann trotzdem jugendfrei sind. Und ja, sowas wollen wir auch versuchen in allem, was wir machen, dass wir sagen, es ist nicht nur für Kinder, sondern für ein Vorleseerlebnis oder ein Hörerlebnis für alle Beteiligten, hoffentlich.
Das erklärt so ein bisschen mit dem Vorleseerlebnis, weil eben, als du vorhin sagtest, ab 7, habe ich gedacht, oh, ab 7, das kann ich hinhauen, wenn es das Kind selber liest, weil da sind ziemlich komplexe Worte wie Teilchen, Party, Tanz, Temperatur, bis man das erfasst hat. Also als 10-Jähriger geht das gut, aber also Teilchen, Party, Tanz, Temperatur als 7-Jähriger, oh, da würde ich große Zweifel haben. Es sind ganz lange Textzeilen, also nicht in zweispaltigen Blöcken sozusagen, sondern, also da muss man schon gute Leseerfahrung haben. Aber das würde bedeuten, dass es eigentlich erstmal um dieses ab 7, ab dem gemeinsamen Vorleseerlebnis ist und dann später erst als allein gelesen
genau
werden kann.
Ja, das ist gut, dass wir das nochmal erwähnen. Ab 7 eher zum Vorlesen. Also ich glaube sogar, dass die Erwachsenen da manchmal kurz gefordert werden, wenn die über die Tobeteilchen-Tanztemperatur sprechen.
Ja, ja.
Aber es macht natürlich auch Spaß. Also wir haben immer wieder so Wortketten drin. Das ist ja das Schöne an der deutschen Sprache. Es ist quasi ein biberesques Stilmittel.
Ja.
Aber ich glaube, wenn man das hört, also wenn man das vorgelesen bekommt oder auch im Hörbuch, wir haben das ja auch selber eingelesen, da mussten wir auch immer öfter mal über uns selber lachen, dann hat das aber eine wirklichen, auch eine tolle Verständlichkeitsqualität, wie ich finde, weil, ja, also diese langen Wortketten, die machen, glaube ich, nicht nur Spaß, also die sind auch, dadurch, dass das alles Substantive sind, das ist irgendwie auch sehr deskriptiv und das gefällt mir auch sehr daran.
Aber nicht nur das, ich weiß nicht, wie er das, vielleicht war es auch unbewusst, sondern auch im Text, also wenn man mal hier guckt, das schon bald spielen Streicher klassische Kuschellieder und die Teilchen schunkeln schmusend über die Tanzfläche. Also da hat man ja auch ganz viel sozusagen Onomatopoesie, ganz viel Lautmalerei mit dem schon, das sind jetzt nur zwei Sätze. Baut ihr die dann mit langem Pfeilen oder fließen die Universalgenie-mäßig euch einfach in die Feder?
Marie wird sich so freuen, wenn sie das hört und ihr das so wertschätzt. Das ist auf jeden Fall alles, naja, ich würde schon sagen, dass vieles
harte
einfach
Arbeit.
Also ich denke nicht, dass Marie da jetzt sitzt und so arbeite ich eher und dann so wirklich sehr ratzend überlegt. Das kommt natürlich vieles so aus ihr raus, aber es ist trotzdem sehr bewusst. Ne? Also und immer wieder laut vorlesen und dann doch nochmal anpassen. Also diese Lautmalereien, ja, das ist auch etwas, das
Das spricht ja das Unterbewusste an. Also man ist sofort drin, man ist in ganz bestimmten Modus, aber sie hätte statt schunkeln, schmusend, hätte sie ganz andere Wörter nehmen können, aber sie benutzt eben diese, um diese Kette sozusagen nicht zu unterbrechen. Passt aber, man merkt es nicht.
Man merkt es schon, wenn du es vorliest.
Ja, das
wenn
ist dieser künstlerische Aspekt, ne, der gerade Naturwissenschaften oft verwehrt wird. Das liegt teilweise auch daran, wie wir bisher arbeiten. Also, dass sich dann Menschen wie ich dann nicht mit Menschen wie Marie zusammentun und dass wir uns wirklich verbünden und das gemeinsam erarbeiten, sondern dass man so eine Arbeitsteilung hat in Inhalt und Form. Und das passt, also das, da finden wir beide, also auch von unserer jeweiligen Arbeit, Marie und ich, finden das einfach von generell nicht sinnvoll. Ne, also auch in meinen Sendungen denke ich immer, da gibt's das Wort Form, also den Spruch Form follows Function, also
ja.
die Form muss dem Inhalt dienen. Und gerade wenn wir sagen, ja, wie machen wir denn auch so harte, in Anführungsstrichen harte Naturwissenschaften auch für Kinder ab 7 zugänglich, indem wir zum Beispiel es sich anfühlen lassen wie eine Geschichte, ne? Dass wir nicht einfach sagen, weißt du, wenn das Wasser abkühlt, was da passiert ist, die Teilchen werden immer und immer langsamer, sondern dass man sich das so vorstellen kann, wie dann die Streichermusik anfängt und sie ja schmusend schunkeln. Das gehört ja auch mit dazu und das gibt es. Ja, sind so zwei Welten, die ja auch in der Erwachsenenwelt immer wieder getrennt werden, ne? Information und Unterhaltung oder auch Wissenschaft und Kunst. Das muss einfach mehr zusammenkommen, weil Wissenschaft ja sowieso etwas, also fälschlicherweise als etwas wahrgenommen wird, das irgendwie in so Köpfen von irgendwelchen Genies stattfindet, aber mit dem echten Leben, mit meinem alltäglichen Leben nichts zu tun hat. Und das könnte ja nicht ferner von der Realität sein, aber so wird das immer erzählt.
Du brichst das gut runter, also durch die vielen Vergleiche. Also man muss da drauf kommen wie Krabumsenergie oder sowas, aber du machst es anschaulich oder ihr beide macht es anschaulich.
Ja, es ist bildhafter, als jetzt einfach nur zu erklären, das ist so und das hat sich so entwickelt. Und deswegen ist das jetzt so. Das ist ja jetzt so der klassische Sachbuch-Bildungstext, der hier halt nicht vorkommt. Sondern
ihr geht ganz langsam anders vor, sozusagen in vielen einzelnen Schritten, so scheint es uns, zerlegt ihr diese komplexe Materie in kleine Schritte, Stück für Stück, sodass man es am Ende kapiert oder sozusagen einen Wissensgewinn auf jeder Doppelseite hat und dann, jetzt geht's weiter, jetzt kommt aber noch was, jetzt kommt das Zweite, jetzt kommt das Dritte. Bis dann am Ende eine sehr komplexe Materie erklärt ist. Du hast von Testlesern auch gesprochen. Habt ihr sozusagen deren, ja, vielleicht Fragen, die haben oder wo sie was nicht verstanden haben, das dann aufgegriffen oder
ja,
dann nochmal nachgearbeitet?
Das haben wir, also das war auch das Ziel und es war auch total hilfreich, gerade jetzt bei diesen ersten beiden Büchern. Jetzt beim dritten haben wir, glaube ich, den Dreh noch mehr raus. Wir hatten auch Stellen drin, die noch zu kompliziert waren, die wir dann nochmal zum Besseren, glaube ich, angepasst haben nach dem Feedback der Testesekinder. Ein Beispiel ist, im Dino-Buch gibt es so einen langen Zollstock,
ja,
der zeigen soll, ja, wie lange es die Erde schon gibt, wie kurz wir Menschen schon leben, also wie lächerlich kurz es uns erst gibt und wie unglaublich lange im Vergleich die Dinos gelebt haben, die ja schon so lange ausgestorben sind. Und da hatten wir zunächst eine Seite voller Uhren, weil man kann auch dieses Bild sagen, wenn es die Erde seit 24 Stunden gibt, seit wann gibt es die Menschen? Und das war, dann haben wir aber auch gemerkt, ja gut, wenn wir jetzt Bewegtbild hätten, dann wäre das vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber da die Uhr sich ja jetzt nicht im Buch weiterdrehen kann, brauchten wir viele Uhren und haben schon gesagt, wir wissen selbst nicht. Naja, gucken wir mal, was die sagen. Und tatsächlich sind die da sehr lange hängen geblieben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen das anders machen, weg von Zeit. Wir übersetzen jetzt Zeit in Länge und jeder hat einen Zollstock zu Hause und das hat es dann deutlich einfacher gemacht. Also
vielleicht
das ist eines der größten Anpassungen, die wir gemacht haben, vor allem weil das auch die Illustration betraf. Aber ja, auch da ist es ganz toll, dass also für mich gehört zum wissenschaftlichen Arbeiten auch dazu, dass man sich immer wieder hinterfragt und es immer wieder anpasst. Und ich finde das total toll, dass dass Marie, obwohl sie da aus der Kunst kommt und man als Naturwissenschaftler haben da, glaube ich, auch oft so Vorurteile gegenüber Künstlern. Und das trifft bei ihr überhaupt nicht zu. Also sie ist da auch total mit in diesem wissenschaftlichen Spirit, so nenne ich es jetzt mal, dass man sagt, ja, wir finden das jetzt natürlich toll, aber wir müssen das jetzt auch erstmal verifizieren, ob das jetzt wirklich so toll ist, wie wir uns das denken.
Jetzt hast du erzählt, dass ihr ja da so eine Idee beim Terrassenbau und dann habt ihr darüber gesprochen und war da die Idee, dass die Biber-Bücher werden? Oder war da schon die Idee, dass das erste das Thema Dinosaurier ist? Das zweite ist das Thema Sterne. Beim dritten, du hast erzählt, das heißt, welche Farbe hat der Regenbogen? Ich gestehe ein, jetzt weiß ich noch nicht so ganz genau, worum es denn da gehen wird. Wetter? Nee.
Naja, Farbe? es geht um Farben. Mhm. Und es geht darum, dass was Farbe überhaupt ist. Also ich weiß nicht, wo ihr gerade sitzt und was ihr so vor euch habt. Aber hier bei mir auf dem Küchentisch, also da hinten strahlt mich so eine gelbe Banane an. Und was, wenn ich euch jetzt sagen würde, dieses Gelb, das hat die Farbe Gelb hat die Banane eigentlich gar nicht. Die Banane hat eine Bananenform, aber die Farbe, die ist nichts, was die Banane selbst hat. Und dann gehen wir auf dem Buch auf die Suche nach der Farbe, wo die eigentlich ist, die wir sehen die doch anscheinend überall, aber sie ist da eigentlich gar nicht. Genauso wie der Regenbogen übrigens auch eigentlich gar kein Regenbogen ist. Und das wird auf jeden Fall auch so eine Suche nach der Antwort mit großen Aha-Momenten. Und es geht auch darum, dass vieles von den schönen bunten Sachen in der Welt in unseren Köpfen entstehen, also in unseren Gehirnen. Unter anderem auch die Liebe und dass auch die Liebe bunt sein darf und muss und weil das die einzig valide Art, das festzustellen ist, jemanden zu fragen, wie es sich in deinem Kopf, in deinem Herzen anfühlt. Und das ist jetzt gar nicht, das ist jetzt ein sehr menschlich gesehen vielleicht ein sehr schöner Ansatz, aber kommt aus einem ganz sachlich neurowissenschaftlichen, auf einer ganz sachlich neurowissenschaftlichen Argumentationsbasis. Und das ist, glaube ich, der Kern, der Bibi Biber verbindet. Also als Marie mich angerufen hat, da war die lose Idee Bücher, aber wir wussten die Themen noch nicht. Der Biber stand so im Raum, wollten aber auch noch mal schauen, wird es vielleicht auch ein anderes Tier. Aber die Idee, dass wir es wirklich einem Tier erklären, das auch nicht, wo wir sagen, wir setzen gar nichts voraus. Noch nicht mal unbedingt, dass du Teil der menschlichen Welt bist. Also wir schauen auf diese, also das ist auch so was ganz Wissenschaftliches, dass wir die Welt anschauen, als würden wir sie zum ersten Mal sehen und versuchen zu beschreiben. Und selbst sowas wie Farben, dass ich einfach sage, guck mal, die Banane ist gelb, sondern auch das zu hinterfragen. Und Marie hat mich sofort gekriegt mit einer Sache, die uns beiden unabhängig voneinander schon seit Jahren sehr wichtig ist, nämlich bei all den komplexen Themen, mit denen wir uns so beschäftigen, wird sehr viel über die Komplexität, also wenn man Glück hat, wird das wie die Komplexität an sich vielleicht mal aufgebrochen, aber selten wird dann ein Schritt weitergegangen und gesagt, was hat das alles mit mir zu tun? Ne, wenn wir jetzt mal bei Chemie oder Physik oder so bleiben, da kann man jetzt sehr viel Zeit damit verbringen, das verständlich zu machen. Aber wenn ich am Ende nicht klar machen kann, was hat das mit dir zu tun als Mensch? Was hat es mit deinem Alltag zu tun? Warum hast du dir das jetzt alles angehört? Wozu ist das gut, sowas zu wissen? Dann ist diese Grundmotivation so ein bisschen verschenkt. Das ist etwas, was ich in meiner Arbeit jetzt für Erwachsene schon die ganze Zeit, also was mir sehr, sehr wichtig ist. Und ja, und auch da, also das war eines der wichtigen Sachen, dass Marie die Idee hatte, ja, Wissen vermitteln, aber immer mit diesem Bezug zu Menschen und zu Menschlichkeit und was das mit uns zu tun hat. Also ich glaube, der Regenbogen ist vielleicht oder dieser, wie bunt und offen oder wie frei darf deine Liebe sein? Wen darfst du lieben? Jeden ist etwas, etwas sehr Menschliches, aber wie gesagt, etwas, das man aus der harten, nüchternen, sachlichen Wissenschaft auch gar nicht anders schlussfolgern könnte.
Also sind philosophische Querbezüge, sind Transformationen, die er sozusagen in dem Buch, in den Büchern dann jeweils in der Reihe auch herstellt.
Naja, und ich verstehe es so, dass es thematisch extrem offen ist, wenn ihr diese Rahmenbedingungen habt. Das heißt, das Thema kann jedes Thema sein, weil man sagt, na gut, Farben, Dinosaurier, Sterne, das sind jetzt drei sehr weit auseinanderliegende Themenfelder. Aber es kann alles sein, wenn der Bezug zu den Menschen, den Kleinen, den Großen, den Jungen, den Alten, wenn der gegeben ist, dann darf das Thema beliebig sein. Hauptsache, es erfüllt euren Anspruch, wie man das Thema umsetzen kann und es gibt den Bezug zur Lebenswelt der jeweiligen Leserinnen und Leser.
Also bei den Dinos ist es, finde ich, ganz wunderbar, dass man nebenbei was über Verwandtschaft so auf Sprossenleitern dargestellt, über verwandtschaftliche Beziehungen, wo man sich fragt, oh ja, wie hängt denn wer mit wem zusammen? Und ihr habt das sozusagen in Leitern als große, lange, ja, das ist, Sprossenleitern
das neue Bild zum im Vergleich zum Verwandtschaftsbaum. Da haben wir wirklich auch, ich habe noch, Grüße gehen raus an Lars Dittrich und Jens Völl, zwei Wissenschaftler, die fest bei mir im Team sind und die wir dann auch immer wieder einbeziehen. Wir haben nämlich da sehr lange diskutiert, was ist ein gutes Bild, um Verwandtschaft und letztendlich Evolution zu erklären. Weil der Verwandtschaftsbaum, da ist ein bisschen unglücklich, dass man von unten nach oben, wenn man also vom Stamm in die Verästelung reingeht, dass ja unten quasi die Ältesten sind und oben die Jüngsten. Und eigentlich müsste es andersrum sein. Dann dachten wir erst, wir drehen das um und dann sieht es aus wie ein Tannenbaum. Und dann haben wir gesagt, ja, aber das ist ja schlecht, weil der Tannenbaum, der sieht dann zwar von außen so aus, aber wenn man sich die Äste anschaut, müsste es ja doch wieder andersrum sein. Und dann kamen wir gemeinsam auf diese Idee Klettergerüst. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und der Lars, unser Biologe im Team, war auch richtig happy über dieses Bild, weil er auch meinte, überall wird mit Bäumen erklärt. Manchmal ist es dann auch noch falsch rum. Also da sieht man einen Baum. Und oben sind dann die Urgroßeltern und unten sind die Kinder. Das ist ja natürlich dann ganz falsch.
Oh ja, passt nicht zusammen. Ja, stimmt, und sieht man aber öfter, ja.
Ja, genau, man sieht öfter, weil man einfach nur so grundsätzlich das Bild Baum abgespeichert hat, aber gar nicht genau verstanden hat, was steht denn eigentlich dahinter. Ja, und sowas ist dann, und dann müssen wir natürlich auch gucken und dann so Biologie, Lehrbücher wälzen, wo wir sagen, ja, wer ist denn jetzt hier eigentlich genau, mit wem verwandt? Und dann ist es Maries Aufgabe, das nochmal runterzubrechen und dann auf ein doppelseitiges Klettergerüst zu übersetzen. Also das ist, ja, also es ist irgendwie verständlich, warum wir so lange dafür gebraucht haben.
Ja, ja.
Aber ja, wir haben jetzt auch schon bei der Arbeit zum dritten Buch gemerkt, dass alles jetzt schneller ging und wir genau wissen, ja, dass es auch bestimmte Elemente gibt, die jetzt wiederkehren. Und wir haben jetzt schon so eine Art Bibi-Biber-Universum, wo wir uns schon so ein bisschen auskennen. Das wird jetzt weiter ausgebaut, aber wir müssen es nicht ganz neu aufbauen. Ja.
Also es werden noch weitere Bücher folgen, sozusagen in der Reihe. Und wahrscheinlich, wenn das jetzt im Herbst eventuell erscheint mit der Farbe, dann kommt im Frühjahr wahrscheinlich wieder eins?
Das wissen wir noch nicht so genau. Also vielleicht mit diesen ganz großen Büchern, also diese Bibi-Biber-Bücher. Vielleicht machen wir das auch eher in einem jährlichen Takt, aber wir möchten gerne unsere Zielgruppen ein bisschen erweitern. Also auch unterhalb von 7. Und ich glaube, da macht es auch Sinn, dass wir, also das nicht als eine Kategorie denken, also von 0 bis 7, sondern natürlich in mehreren Kategorien. Also da sind wir gerade ganz groß am Rumdenken und schon konkret hier und da unsere Fühler ausstecken, mit Fachleuten sprechen und so weiter.
Also für das Alter deiner Tochter etwa mit 4 oder 5?
Ja, 4, da wäre noch Platz. Wir haben ja noch ein kleineres Baby zu Hause. Also ich sage immer noch Baby, der ist jetzt 1.
Ja, ja.
Aber auch da, das sind auch Neugierige gewesen, ne? Die haben dann auch vielleicht, ist auch vielleicht spannend, was kann man dann vielleicht da machen, auch wissenschaftlich fundiert mit zum Beispiel, ne, Stichwort Farben, mit Babys, die jetzt da noch eine eingeschränkte Farbwahrnehmung haben und so weiter. Es gibt ja schon, das ist ja grundsätzlich bekannt, ne, dass Babys dann zum Beispiel Kontraste gut wahrnehmen, dann kann man so den kontrastreiche Bilder zeigen, aber kann man vielleicht noch mehr machen und auch da kann man auch wieder diese Gedanke von dem gemeinsamen Erlebnis, ne? Also da noch viel mehr, wenn ich jetzt was mit meinem Baby mache, dann bin ich natürlich zwangsläufig da eingebunden als Mutter. Meiner Tochter könnte ich das Bibi-Biber-Buch noch hinlegen und aber kurz weggehen. Aber gerade da ist es ja so oder so ein gemeinsames Erlebnis. Und wie können wir auch da Aha-Erlebnisse zum Beispiel für Kinder, Babys und Eltern da gestalten? Also da sind wir schon, da rauchen ja schon unsere Köpfe. Da kann ich jetzt noch nicht so viel verraten, glaube ich. Deswegen, bevor ich jetzt was Falsches sage, aber ich sage nur stay tuned, ja.
Aber es kann wahrscheinlich ja weniger über Sprache gehen. Also sowas wie Teilchentanz, Partytanztemperatur und so wird ja gar nicht gutiert werden, auch im Alter von einem Jahr noch nicht auch von 2 Jahren noch nicht. Man muss also ganz stark übers Bild vermutlich dann, was ich mir als von dir als Wissenschaftlerin sozusagen auch erstmal noch ambitionierter vorstelle.
Ja, Bild und Ton natürlich, nicht mit Party-Tanzteilchen, aber mit vielleicht anderen Tönen.
Wir sind gespannt.
Das ist total gut, dass ich da kann ich immer direkt schon so mein Wissenschaftsnetzwerk anzapfen. Ne? Was kenne ich? Welche Fachleute kenne ich, die uns da helfen können? Und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß.
Du hast vorhin jetzt erzählt, ich gehe jetzt nochmal zurück zu den Farben und dass das Thema Liebe da auch eine Rolle spielt, dass man alles lieben darf. Und du bist ja auch auf anderen Kanälen mit gesellschaftspolitischen Themen unterwegs, auch mit politischen Themen, mit allgemeinen Thematiken, die jetzt ein bisschen über dieses rein wissenschaftliche hinausgehen oder auch mit einbeziehen, aber trotzdem das Thema Gendern und so weiter und so fort. Mhm. Ist das nicht auch ein Thema für Kinder? Also wir sehen jetzt gerade, dass natürlich auch Kinder beeinflusst werden über TikTok, über politische Exkurse, die da drin stattfinden, über Fake News, dass man da auch so ein bisschen denkt, ist eine gesellschaftspolitische Aufklärung auf so einer wissenschaftlichen Basis nicht auch ein wichtiges Thema? Könnte das ein Thema sein?
Ich will es nicht ausschließen, aber ich glaube, was man nie vergessen darf, ist, dass immer wenn es um Wissenschaft geht, die wissenschaftliche Basis an sich erstmal sehr solide stehen muss. Wenn man sich auf Sachlichkeit, Objektivität berufen möchte, dann reicht es halt nicht, dass man sagt, jetzt erklären wir mal die Basics der Physik in 100 kurzen Fragen für 100 Tage oder so, sondern da muss es diese großen Zusammenhänge geben. Und was ich auch sehr, sehr wichtig finde, wenn es um Wissenschaft geht, und das versuchen wir auch bei Bibi Bieber, auch klar zu machen, was man alles nicht weiß, Kindern Nuancen, Differenzierungen klarzumachen. Da haben wir ja im Dino-Buch zum Beispiel die Gut-Schlecht-Gleichzeitigkeit. Und das ist etwas, das wir in aktuellen gesellschaftspolitischen Debatten immer wieder sehen, dass da Schwarz-Weiß-Malerei passiert oder falsche Dichotomien aufgemacht werden. Also ein vermeintliches Entweder oder, A oder B, zwei Extreme und dazwischen gäbe es nichts. Dass wir sagen, nee, also es gibt erstens was dazwischen und oft ist auch A und B gleichzeitig wahr. Und je nachdem, und was heißt Kontext, ne? Das haben wir gesagt, wie erklärt man das Kindern? Also zum Beispiel mit dem Kaugummi. Die Kaugummi findet ihr, haben wir auf der Lesung gefragt, findet ihr das gut oder schlecht? Und dann gibt's so geteilte Meinungen. Mhm. Und sagen, ja, es kommt so ein bisschen drauf an, so Kaugummi im Mund, gut. Kaugummi in den Haaren. Schlecht. Ja, also das ist eine sehr kindliche Art und Weise, um Kontext klar zu machen, ne? Dass es nicht nur Sachen gut und schlecht gleichzeitig sein können, sondern dass es auch auf den Kontext ankommt. Und da finde ich es gut, dass man gerade bei Kindern, die diese Neugier mitbringen, die halt nicht schon verdorben sind, weil sie sagt, oh nee, Chemie, das ist das, was in der Schule doof ist, sondern die grundsätzlich sich für alles interessieren, dass man ja dieses Potenzial erkennt, ne? Dass man nicht sagt, ja, Kinder verstehen noch nicht so viel, muss alles kurz und knapp sein. Nee, ich glaube im Gegenteil. Die haben eine Neugier und da kann man einfach dieses Fundament, sag ich mal, dieses so ein solides Fundament für wissenschaftliches Verständnis aufbauen. Und dann finde ich es, die Frage zu beantworten, dann finde ich es schon auch wichtig, dass man versteht, dass Wissenschaft immer in einem gesellschaftlichen Kontext stattfindet. Man ist natürlich immer um Objektivität bemüht und das bin ich natürlich auch in meiner Arbeit. Es wäre aber naiv oder auch einfach schlichtweg falsch zu sagen, dass Wissenschaft je wirklich neutral, frei von Ideologie oder Bewertung sein kann. Denn in dem Moment, wo ich Wissenschaft anwende, ist es schon allein deshalb nicht mehr neutral, weil ich zum Beispiel sage, diese Technologie ist gut oder schlecht oder beides gleichzeitig. Also, und da finde ich es einfach wichtig und richtig und ehrlich gesagt auch transparenter, klar zu machen, wo positioniert man diese Wissenschaft, wo ordnet man die ein in einem gesellschaftlichen Kontext. Ich zum Beispiel habe auch in meiner Arbeit, tue auch gerne mal meine persönliche Meinung kund, wenn es halt passt zu einem Thema, also wenn ich quasi sachliche Argumente zugrunde legen kann. Ich persönlich finde das ehrlich gesagt transparenter, als so zu tun, als wäre ich ganz neutral und hätte gar keine Meinung. Wenn ich dann so ein bisschen, das finde ich, gehört zur Medienkompetenz dazu, dass ich nicht nur Informationen bewerte, sondern auch von wem kommen die und was wie muss ich die einordnen? Weil ich habe natürlich auch Vorurteile oder Verzerrungen, Biases, die aus meiner eigenen politischen Haltung kommen und die kann ich aber auch transparent machen und dann kann jemand anderes das, ja, noch mit zu der Information dazu packen, um das zum Beispiel einzuordnen. Ja.
Also wir haben jetzt wie drei kleine Biber ganz viel gelernt. Wir sind jetzt richtig über aufgeschlaut.
Über diese seltsamen Menschen.
Ja, also ganz
diese
viel.
Diese seltsamen Tiere. Da gibt es so genau. viel zu erzählen.
Ja. Ja, das ist hochspannend gewesen. Wir könnten ewig noch, glaube ich, vor dir lauschen.
Ich sehe Krokodile ja jetzt auch in einem ganz anderen Licht ja. als weit entwickelte Wesen, die ganz woanders stehen im evolutionären Stammbaum ja. als die Vögel zum Beispiel.
Und genau. Tauben, ne? Jeden Tag ja. sieht man Dinos mhm. und denkt man sich, ja, ja. hallo Dino.
Okay.
Naja, eher nicht so. Okay.
Gut, also wir haben ganz viel gelernt. Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast,
ja, danke hier für das
in
Interesse.
Der Kinderbuchpraxis
ja.
zu sein. Und ja, dann hoffentlich vielleicht auf der Buchmesse oder sonst wie, vielleicht begegnen
und wir freuen uns
auch
auf
mal
den,
live.
Ja, gerne. Und wir freuen uns auf den Regenbogen.
Auf den nächsten Band, genau.
Danke, danke.
Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.